Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Heute zu Gast Professorin René Tribbel, Professorin für Städtebau, Bauleitplanung und Prozessgestaltung, aber eben auch Mitglied des Auswahlgremiums der Manifesta. Und demzufolge wollen wir auf jeden Fall über die Manifesta sprechen und vielleicht auch ein bisschen den Bogen spannen zu der Bedeutung von Raumplanung, Kunst und Architektur im Ruhrgebiet.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Ich habe ja schon alles in einem Satz, ich habe den Anfang ja schon quasi weg moderiert. Erstmal muss man sagen, in deinem Fall wirklich schön, dass du da bist. Wie immer habe ich natürlich so ein bisschen geguckt, was du so alles treibst. Ich habe es nachher eher weggestrichen, weil ich dachte, wenn wir das alles ansprechen, dann sitzen wir hier 2 Stunden und sind noch nicht fertig. Du bist sehr umtriebig, oder?
Ich hoffe das, ja.
Ist das in deiner Natur so angelegt? Bist du unglaublich energetisch?
Das glaube ich gar nicht. Ich bin vielleicht neugierig und ich mache gern Sachen. Und ich finde, es ist gerade bei meinem Thema, es ist wichtig, dass man ja in der Stadt ist und draußen ist und die Dinge mitbekommt. Und ich finde eigentlich, ist es immer am leichtesten. Ich bin ja auch eigentlich erst seit 5 Jahren im Ruhrgebiet. Wenn man hingeht, ne, und dann Leute auch trifft und dann merkt man immer was, man hört was, man kriegt was Neues mit, dann kann man da weitergehen. Ich finde, es ist sehr schwierig, so in seinem Kämmerchen zu sitzen und sich selber was auszudenken, wenn man auch was in Bewegung setzen will. Ne? Mhm. Deswegen bin ich gerne unterwegs und versuche auch gerne, soweit ich kann, mitzuwirken oder Sachen auch wirklich zu gestalten, wenn mir das gelingt.
5 Jahre bist du hier, 2001?
2001.
Rechenkünste, ist schon spät heute. Mhm. Bezeichnest du dich noch als neu im Ruhrgebiet oder?
Eigentlich ja. Also doch, tatsächlich ja. Also ich fühle mich gut angekommen. Aber trotzdem, also ich bin ja nicht hier aufgewachsen. Ich war, bevor ich jetzt hier an der Universität in Dortmund war, wirklich nahezu gar nicht im Ruhrgebiet, um nicht zu sagen nicht. Muss man das ja alles so erarbeiten, ne? Oder auch so kennenlernen. So. Deswegen fühle ich mich schon noch immer neu, weil ich kann immer noch ganz viel lernen. Und es geht auch immer noch darum, es zu verstehen. Wenn man es denn verstehen kann eines Tages, das weiß ich noch nicht. Mhm. Aber das ist ja noch ganz spannend. So. Also da würde ich sagen, da in der Hinsicht würde ich mich noch neu fühlen.
Dein Weg, um das zumindest kurz zu skizzieren, geboren bist du in den Vereinigten Staaten?
Mhm, richtig.
Detroit, ist das richtig? Ist ja, ich weiß nicht, hast du da noch was von mitgekriegt, Erinnerungen dran oder schon als kleines
Nein,
Kind da weg?
Ich bin mit 3 Monaten nach Deutschland gekommen und dann in Nordhessen, in der Mitte Deutschlands wohlgemerkt, aufgewachsen. So, das heißt, also ich habe da, also es klingt sehr cool, in Detroit geboren zu sein, aber das ist es dann leider auch schon.
Klingt sehr cool und wäre natürlich jetzt so super, weil man dann Ruhrgebiet und sagen, Detroit ist ja auch Arbeiterstadt und Automobilstadt und so, aber das hat bei dir jetzt keine Rolle gespielt.
Keine persönlichen Bezüge, nein.
Okay, sondern eher so ins, so ins deutsche Deutschland, so, so mitten rein. Mhm. Wie wuchs denn dein Interesse an, weil du da vielleicht raus wolltest? Mhm. Oder was war so deine Motivation in den Bereich Raumplanung, Architektur, Kunst zu gehen?
Also wenn man ganz vorne anfängt, habe ich mich schon immer sehr für Kunst interessiert. Mhm. Ich glaube, ehrlicherweise, ich habe kein Kunst studiert, weil ich die Mappe nicht hingekriegt habe. Und dann habe ich gedacht, na, dann musst du was anderes studieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich Architektur oder Räume sehr spannend fand. Ich bin tatsächlich als Au-pair an einem Raum vorbeigefahren, so einem Haus, und dachte dann, das ist cool, das will ich auch machen. Genau, und dann hatte ich eins zum anderen gefügt. Wir hatten in der Schule dann nochmal Bauhaus als Thema und so. Und dann gab es die Bauhaus-Universität Weimar. Das konnte man ankreuzen auf seinem Zettel, wo man sich bewerben wollte, damals im Studium, als das verteilt wurde. Und dann habe ich da Architektur studiert und habe dann aber im Laufe des Studiums auch gemerkt, dass ich mich eigentlich mehr sozusagen für die städtebaulichen Prozesse interessiere und mehr so das Große. Also ich finde Architektur wahnsinnig gut und wichtig und auch eine gute Gestaltung. Aber ich selber muss jetzt nicht diejenige sein, die 1:1 Details zeichnet. Ne? Mhm. Ich freue mich, wenn die gut sind, aber das muss ich nicht machen. Mhm. Und habe dann auch mein Diplom schon eher im Städtebau gemacht und bin dann tatsächlich auch schon in den Planungsbüro gegangen. Habe am Anfang noch so zweifüßig gearbeitet, Architekturbüro, Planungsbüro. Dann bin ich in die Uni gegangen, das war dann auch schon Stadtplanung. Mhm. Und so ging das immer einen Schritt weiter und habe dann schlussendlich dann auch zu Kunst und Planung promoviert und bin dann hier in Dortmund an der Raumplanungsfakultät gelandet.
Deine Promotion Finde ich tatsächlich total spannend, weil die auch ein bisschen Bogen spannt zu dem, was du jetzt machst, und vielleicht auch zur Manifesta und zu dem, was eine Manifesta vielleicht auch will. Ich hoffe, ich habe es richtig hier, Reizung und Reaktion. Kunst als Stein des Anstoßes, ist das ein bisschen die...
Das eigentlich Idee? Nicht, sondern meine Beobachtung war eher so ein bisschen, ist das Kunst oder kann das weg? Aha. Also die Beobachtung, dass es ja viele künstlerische Prozesse gibt, in der Regel sind das urbane Interventionen, die ja ganz konkret im Stadtraum auch mit den Bewohnerinnen zusammen arbeiten, Projekte machen und eigentlich meistens sehr tolle Themen bearbeiten und auch sehr tolle Projekte machen. Und dann aber aus einer planerischen Perspektive häufig, glaube ich, gar nicht wahrgenommen werden. Die sind oft auch vor der Planung an Orten, also die merken schon früher, dass es da vielleicht spannend ist oder dass es da Themen gibt. Und durch die Art, wie Künstlerinnen arbeiten, finde ich, gibt es eine ganz bestimmte Art, wie man Themen auch aufdeckt und zuspitzt, auch kritisch sein. Man kann in der Kunst ja eben ganz andere Sachen machen. Und ich habe mich eben dann eben mit urbaner Praxis aus einer Kunst kommend auch in meiner Doktorarbeit beschäftigt, weil ich rausfinden wollte, was ist das, was macht diesen Unterschied, warum sind diese Prozesse so anders als so reine Planungsprozesse? Mhm. Und ich wollte aber auch wissen, kann das was verändern? Und dann hatte ich Glück und die Gelegenheit, dass ich selber Teil der Planbude in Hamburg bin und wir eben diesen Partizipationsprozess zu den Esso-Häusern gemacht haben, den ehemaligen. Und daran konnte ich dann ja einmal, habe ich selber mitgewirkt und konnte dann quasi über das, was wir da gemacht haben, auch promovieren. So, ja, also mit ganz viel Insights, okay, okay. Weil ich auch bei allen Verhandlungen oder fast allen Verhandlungen dann mit dem Bezirk, also der Bezirks, also das war damals der Bezirksamtsleiter, der Baudezernent, aber auch dem Investor zum Beispiel, haben wir stundenlang verhandelt, um die Ergebnisse aus diesem Partizipationsprozess, der mit künstlerischen Mitteln gearbeitet hat, wirklich in Planung zu übersetzen. Das war natürlich super spannend und interessant. Und deswegen heißt es Reizung, Reaktion, weil ich wissen wollte, die Kunst reizt vielleicht, indem sie halt vielleicht mit urbanen Interventionen, bestimmten Projekten, vielleicht auch mal bestimmten Sprüchen oder Plakaten, ne, in den Stadtraum gehen und sagt so hier, hallo, ne, habt ihr es auch schon gehört? Oder wir sind hier übrigens, wir wollen auch was. Und dann die Frage der Reaktion, wie reagiert eigentlich die Planung darauf? Und ich konnte in der Doktorarbeit eigentlich feststellen, dass tatsächlich es bestimmten künstlerischen Prozessen, also nicht alles, was Kunst ist, hat irgendwie Relevanz für die Planung, aber es gibt welche, die kann man auch mit so Qualitätsmerkmalen oder Charakteristika beschreiben. Und die sind meines Erachtens hochrelevant für Planung und Quartiersentwicklungsprozesse. Und genau, und die macht, da macht es Sinn, wir haben mit der Planbude zum Beispiel geschafft, dass dann in einem Bebauungsplan, also in der normativen Planung, in der gesetzgebenden Planung, tatsächlich die Inhalte aus dem Partizipationsprozess verankert werden konnten. Und das wurde dann, sollte gebaut werden. Da kann man jetzt nochmal ganz viel drüber reden, warum das jetzt mittlerweile nach 10 Jahren alles anders ist. Aber damals, 2015, war das ein ganz großer Erfolg und auch erstmalig, dass sowas gelungen ist. Deswegen war das natürlich toll.
Findet das, was du jetzt beschrieben hast, im Ruhrgebiet heute, sagen wir mal, heute fruchtbaren Boden? Weil es ist fast provokanter, als man vielleicht denkt. Ich war letztens noch auf einer Veranstaltung des RVR, da ging es eben um Kunst im öffentlichen Raum. Mhm. Aber das ist dann ganz brav gedacht, das Denkmal, das im öffentlichen Raum steht. Was auch völlig in Ordnung ist und wo es eine ganz eigene Problemlage gibt bei Leuten, die sich damit beschäftigen müssen. Aber das, was du beschrieben hast, hat ja schon einen ganz großen sozialen Aspekt und einen politischen Aspekt und einen integrativen Aspekt. Ja. Da muss man ja sehr offen für denken, da muss man sein Hirn ja auf Durchzug gestellt haben, dass ein bisschen Luft reinkommt. Wie kommt sowas im Ruhrgebiet an? Hast du das Gefühl, hier ist ein Ort, in dem das, wie ich schon sagte, auf fruchtbaren Boden fällt?
Also ich würde sagen, jein. Also weil es gibt, glaube ich, sehr viele Akteure hier, die schon so arbeiten. Das ist ja in der Kunstkategorie, weil das so New Genre Public Art sagt man ja, ne? Also sozusagen, es ist nicht Kunst als öffentlicher Raum, doch Kunst als öffentlicher Raum. Also gibt es dann noch eine ganze theoretische Befassung zu. Aber eben solche Themen öffentlich zu diskutieren. Und es gibt ja ein großes Interesse. Wir haben vorhin schon kurz über Kitev zum Beispiel, Kunst im Turm in Oberhausen gesprochen. Das sind ja auch Künstlerinnen, die immer wieder in so Stadtentwicklungsprozesse reingehen, die versuchen, Gebäude zu sanieren, zu öffnen und so weiter. Und genau diese Praktik, die die haben, das ist das, was ich meine. Und dann kommt es eigentlich drauf an, was machen alle anderen damit? Ne? Weil man kann das so vor sich hinlaufen lassen und dann ist es halt, wenn die Projektförderung vorbei ist, vorbei. Oder was ich bei Kitev zumindest beobachte, die versuchen immer mit sehr vielen Akteuren zusammenzuarbeiten und immer Anschlusspunkte zu finden, auch Anschlussfinanzierung, wie sie diese Projekte verstetigen können. Und soweit ich das dort beobachtet habe, fällt das ja auch auf offene Ohren, auf in Oberhausen. Also da habe ich das Gefühl, da wird da positiv und aktiv mit umgegangen und ja. Man nimmt die Projektvorschläge, vielleicht nicht alle, aber doch vieles auf und versucht damit was zu machen. Und ich glaube, das ist auch in Zeiten knapper Ressourcen total smart. Also wenn man sozusagen nicht immer dagegen, ne, und, sondern das wirklich versucht, schlau zu kombinieren und zu sehen, aha, guck mal, da haben wir jetzt Räume aktiviert oder da haben wir die Gruppen schon, die wollen das gerne machen, wo könnten wir denn da weitere Räume finden oder können wir das mit anderen Themen verbinden? Ich glaube, es ist ein super Potenzial, ehrlicherweise. Gerade da, wo ich vielleicht wirklich knappe Ressourcen habe, also weil es viel einfach um Willen und Commitment und Möglichkeiten eröffnen geht. Das kann ich eigentlich immer. Ich muss ja nur wollen, ne? Und das ist aber dann gleichzeitig auch manchmal die Schwierigkeit, ne? Dass es dann manchmal einfach nicht gewollt ist oder auch nicht verstanden wird. Und das ist immer so mein Thema. Also da arbeite ich gerne dran.
Ich finde es super spannend, das Thema. Ich hoffe, das merkt man. Ich möchte trotzdem jetzt den Bogen zum Manifest da irgendwie am Anfang noch hinbekommen, weil sonst sind wir so tief im Thema. Aber eigentlich ist es ja, passt es ja. Manifesta war, ich glaube, für viele im politischen Raum, aber auch draußen erstmal mit vielen Fragezeichen verbunden. Ich habe das gemerkt, weil wir beide waren zusammen in Barcelona, hatten die Chance, uns die letzte Manifesta in ihrer Eröffnung anzuschauen. Ich kam ganz begeistert wieder und war dann fast ein bisschen erstaunt über die vielen Fragen, die alle hatten. Ja, was heißt denn das? Was finden dann da statt? Was ist denn das überhaupt? So ganz selbsterklärend, oder es ist ja viel eher selbsterklärend. Man kann es ja gar nicht so klar machen, was die Manifesta ist. Aber jetzt will ich gar nicht so viel reden. Du warst auf jeden Fall in der, wie hieß das noch, Künstlerboard?
Genau, Artistic Board hieß
das. Artistic Board. Ja, genau. Mitglied des Artistic Boards. Wie war da die Arbeit? Was war eure Aufgabe?
Na, tatsächlich so eine Begleitung, so ein Reflexionsboard vielleicht auch, in dem sozusagen wichtige Schritte und auch Entscheidungen, die Manifesta getroffen hat und treffen musste, um das ja hier umsetzen zu können, da war mal wie so ein Resonanzboard, ja, das sozusagen aufgrund der eigenen Erfahrungen auch, wir waren da ja sehr breit besetzt, also ich war jetzt eigentlich die Einzige aus der, die auch mit so einem planischeren, architektonischen Blick da drin war, die anderen waren Künstlerinnen, die sind ja auch bekannt, also Britta Peters zum Beispiel oder Peter Görschlüter, also Leute, die hier so richtig im Kultur- und Kunstbusiness drin sind und sich auskennen und die dann einfach auch mit ihrer lokalen Expertise sozusagen auch einen Feedback geben können, also sagen so, oder Kerstin Nichols, die vorher die in Pristina gemacht hat, ne, wo man dann sagen kann, ah ja, wenn das Thema ist oder wenn es um da die Probleme, wenn die hier kommen, dann kann man so und so damit umgehen oder wir würden euch empfehlen, vielleicht auch bei der Auswahl der Mediatoren, das heißt hier nicht Kuratorinnen, sondern Mediatorinnen, ne? Also da einfach mit seinem Sachwissen, Fachwissen beratend zu unterstützend war da die Aufgabe vom Artistic Board, würde ich sagen.
Auswahl
das muss man vielleicht nochmal unterscheiden, ja. Also weil das Artistic Board, das war jetzt wirklich für die Manifesta, was zweieinhalb Jahre, glaube ich. Ein paar Mal im Jahr sind wir zusammengekommen und haben sozusagen, sind informiert worden und konnten dann sozusagen uns äußern und auch eben unsere Hinweise geben sozusagen, ne, um zu versuchen, dass das ja wirklich ein gutes Format wird. Und dann gab es ja noch so einen zweiten Prozess, kann man ja sagen. Also die Manifesta selber hat natürlich quasi Kuratorinnen ausgesucht und bestellt, die sie als Creative Mediators benennt, ja. Und die haben diese Kirchenräume, die Manifesta gefunden, also versucht hat zu finden, die man bespielen konnte jetzt im Rahmen dieser 100 Tage, die haben das gemacht. Ne?
Okay. So.
Und dann gab es aber, weil Ruhrgebiet ist ja groß und es war ja auch eine große Aufgabe zu sagen, wir arbeiten im Ruhrgebiet. Also die hatten eigentlich auch gesagt, nach Barcelona war es ja auch schon regional. Da haben sie schon gemerkt, wie schwierig das für so ein Format ist. So eine, so eine nomadische Biennale, ne, die auch nur die alle zwei Jahre woanders ist. Das heißt, sie hat gar nicht viel Zeit, um sich da einzuarbeiten, um wirklich sichtbar zu sein, die Leute kennenzulernen. Aber die haben dann gesagt, okay, also wir brauchen eigentlich wir brauchen eigentlich noch mehr, das frage ich jetzt, ja. Aber sozusagen, weil die auch immer so einen großen partizipativen Anspruch haben. So. Und haben dann gesagt, wir machen noch einen Open Call, wo sich lokale Künstlerinnen, aber auch Initiativen oder auch Kirchengemeinden, weil um das Thema Kirchen gesetzt, sich bewerben können, um zu sagen, wie sie, dass sie auch, also eigene Räume, die sie mitbringen, eigene Kirchen, die sie kennen, jetzt auch in dem gleichen Zeitraum zu öffnen und auch zu bespielen, zu transformieren.
Okay.
Und dafür gab es auch nochmal eine Jury und da war ich auch Mitglied. Und da haben wir dann von den, ich glaube, es waren über 200 Beiträge dann doch, also Leute, die sich beworben haben in ganz verschiedenen Konstellationen. Daraus sind dann die jetzt, glaube ich, 16 Manifeste, 16 plus Projekte entstanden.
Wir haben das beide, du jetzt auch, ja schon vorausgesetzt, dass es um Kirchen ging. Aber ja, wenn ich mich richtig erinnere, zur Zeit, als Barcelona eröffnet wurde, war das noch gar nicht so ganz klar, wie die Themen, wie das Grundthema ist. Ja. Wie hast du das denn aufgefasst, die Idee, sich mit diesen alten Kirchengebäuden zu befassen?
Also ich kenne die Diskussionen darum, dass man weiß, dass sehr viele Kirchen aufgegeben werden. Teilweise wird ja gesagt, also man kann hier im Ruhrgebiet ungefähr, also 300 im Jahr zurzeit sagen. Ja, das ist ja wirklich eine, also jeden Tag fast eine. Und das ist, man kann, und ich glaube, man kann sich das noch gar nicht vorstellen, weil die stehen ja eigentlich erstmal da. Man ist das so gewohnt im Stadtbild, dass die so da sind. Und ich kenne das jetzt eher aus der Planung heraus. Das ist noch, als ich noch in Hamburg auch gearbeitet habe, da war das zum Beispiel so, da ist auch eine Kirche immer abgerissen worden und zu einem Wohnbau transformiert. Und das ist alles durch die Planung wunderbar durchgelaufen. Und dann kommen die Bagger, ne? Und da war was los, weil die Leute haben natürlich überhaupt nicht mitgekriegt, dass das abgerissen werden soll, ja? Und dann haben die am Ende dann noch schnell, dann doch noch ein paar, ich glaube, die Apsis stehen lassen und integriert und so in den Wohnungsbau. Und da merkt man, die Gebäude, die Kirchen haben halt doch eine sehr hohe Bedeutung, ne? Auch wenn keiner reingeht. So. Und deswegen fand ich das eigentlich gut, rechtzeitig ist es vermutlich nicht, ist vielleicht schon zu spät, aber darauf nochmal gesellschaftlich aufmerksam zu machen, dass das ein wichtiges Thema ist, auch ein Problem werden kann, weil mit den Kirchen sind ja oft auch soziale Infrastrukturen verbunden, Angebote und so weiter. Jetzt vielleicht nur für bestimmte Zielgruppen, man könnte das natürlich auch weiter breiter fassen, aber wenn das alles wegfällt, ne, und das ist ja auch gerade im Ruhrgebiet sehr verstreut, es gibt diese sehr vielen, ich sag jetzt mal, remoten Nachbarschaften, die neben Werken irgendwo entstanden sind, wo dann die Kirchen der Mittelpunkt waren. Und wenn das weg ist, dann ist an diesen Orten oft eben keine Infrastruktur mehr, keine soziale. Und diese Bedeutung zu erkennen, das fand ich schon interessant. Also das fand ich jetzt schon wichtig. Ich wäre da jetzt nicht als erstes drauf gekommen, weil es gibt viele leerstehende Räume und Orte im Ruhrgebiet, die da eigentlich der Transformation harren und wo man eigentlich sagt, es gibt hier manchmal teilweise so viele Räume, da weiß man gar nicht mehr, was man da noch alles reinmachen soll. Aber es ist sicherlich gesellschaftlich ein wichtiges Thema. Und,
ja. Aber ist schon spannend, was du gerade sagst, ist ja auffällig, dass Gemeinden und das regelmäßige in die Kirche gehen seit Jahren verschwinden und rückläufig sind. Und dafür ja auch wenig Ersatz da ist, muss man sagen. Gibt ja wenig, dass das wieder auffängt, was ja auch sehr traurig ist. Aber erst wenn die Gebäude, wenn mit denen was passiert in irgendeiner Form, dann fällt es den Leuten plötzlich auf und rückt ins Bewusstsein, wie eng also eigentlich soziales Engagement oder soziales Denken mit sichtbarer Architektur verbunden ist. Ich finde das erstaunlich.
Ja, aber ich finde, es wundert vielleicht gar nicht so sehr, weil man es vielleicht als so normal hinnimmt. Ne? Mhm. Man geht davon aus, dass es das gibt und irgendwer macht und kümmert sich schon. Und erst wenn, also, und ich glaube auch, diese Betroffenheit kommt erst, wenn ich sehe, dass sich was verändert. Solange denke ich, glaube ich, ich bin im Status quo, im Normalstatus, was vielleicht auch eine Bequemlichkeit ist. Ne? Menschen tendieren ja dazu, das wahrzunehmen, was sie kennen, das zu hören, was sie also einordnen können. So, deswegen. Also ist es, glaube ich, gar nicht so unerstaunlich. Und was mir dann wieder aus anderen Kontexten aufgefallen ist, was immer sehr wichtig ist, wenn man auch lokal arbeiten will, was machen will. Räume sind eine super wichtige Ressource. So, und oft sind das ja auch so von Quartiersentwicklern zum Beispiel Räume, also Räume, die der Nachbarschaft zur Verfügung gestellt werden, wenn man möchte, dass man zum Beispiel emanzipativ selber Dinge entwickelt, dann braucht es meistens einen Raum, um sich zu versammeln. Das ist total zentral. Ne? Ja. Und wenn es die nicht gibt, dann hat man wirklich ein Problem. Und die Kirchen haben vielleicht bisher nicht diese Rolle gehabt, aber allein architektonisch könnten die natürlich so eine super Funktion auch zukünftig übernehmen. Ne? Also so, das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Ort. Und es gibt an diesen Nachbarschaften wenig Räume in der Größe und vor allen Dingen nicht in dieser architektonischen Ausstrahlung, ne?
Also so. Da wollte ich dich gerade nachfragen, weil ich finde das als jemand, der hier groß geworden ist. Ich bin mein Leben lang hier nicht weggekommen. Aber ich finde es immer noch erstaunlich, was für unglaublich gute Architektur sich da findet. Ich meine, ist ja ein Ruhrbistum gegründet Ende der 60er, Anfang der 70er und dann wurde ja gebaut wie irre in den 60er Jahren mit dem, was damals auch tatsächlich modern war. Da war die Kirche ja wirklich mutig, auch die katholische Kirche sehr mutig in ihrer Bauweise. Hat dich das nochmal überrascht jetzt so bei dieser Nahbetrachtung?
Also mich hat überrascht, was hier für Kirchen stehen und auch von teilweise welchen Architekten. Also das ist, ich glaube, man kann jetzt wirklich Architekten sagen in dem Fall. aber so zum Beispiel, ne, also von Rudolf Schwarz oder von Hans Scherun gibt es so eine ganz kleine Kirche und so. Von Böhm und so. Also das sind ja wirklich total bekannte Architekten. Und mir war nicht bekannt, das wusste ich vorher nicht. Und ich habe, wir haben das, glaube ich, auch in Architekturgeschichte oder Theorie im Studium nie durchgenommen. Man kannte die Architekten, also die kenne ich, aber die hier auch gebaut haben, zum Beispiel nicht. Und es gibt ja auch ganz viele Lokalarchitekten, die tolle Architekturen hier gemacht haben, die jetzt vielleicht nicht so die man vielleicht jetzt nicht so gut kennt wie Rudolf Schwarz, wenn man so einen Namen mal hört. Aber sind und eben auch diese Art, der wie gebaut wurde, ne? Also sozusagen sehr modern, dieses Horizontale eigentlich, ein bisschen mehr gleichgerichtet, das hat ja auch, da kenne ich mich jetzt fachlich nicht so aus, aber auch mit diesem zweiten Vatikanischen Konzil wird immer gesagt, zu tun. Mhm. Ne? Und ich glaube, deswegen sind die Gebäude vielleicht auch nochmal so besonders, weil sie vielleicht auch schneller oder anders vielleicht auch nochmal anders gelesen werden können oder konnotiert werden können.
Ne? Das würde so passen. Also Zweites Vatikanisches Konzil ging es ja auch darum, dass Priester und Gemeinde als eine Gemeinschaft mit einem Altar in der Mitte letzten Endes auch dann in dem Fall die Messe feiern. Aber es bietet natürlich dann auch Räume und das sieht man ja auch gerade in den neueren Kirchen, die halt auch ein zentraler Versammlungsort sein können, wo man im Kreis im Prinzip auch um eine gewichtige Stelle steht. Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Hat sowas auch eine Rolle gespielt bei der Auswahl der Kirchen? Wie war da so das Zusammenspiel?
Jetzt muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Also bei der Manifesta 16, also die Kirchen, die die bespielt, da ging es, glaube ich, auch wirklich, die hatten viele auf dem Tableau. Ne? Also so, ja. Da ging es aber sehr viel auch um eine Machbarkeit. Also welche Kirchen stehen überhaupt zur Verfügung? Es sind wirklich viele auch schon in dem Prozess des Entwickeltwerden und Verkauftwerden, sodass ich zumindest auch weiß und mitbekommen habe, es gab teilweise Kirchen, die genutzt werden sollten, wo dann aber letzte Woche, ne, ja, ist vielleicht möglich, nächste Woche schon verkauft, Schlüssel leider nicht mehr da oder übergeben oder wir wissen auch nicht, der neue Eigentümer oder die neue Eigentümerin will das dann nicht. Also das ist auch einfach ein Zustand gerade, wo man sich fragt, so sag mal, also wer steuert das denn? Ne? So, wird das überhaupt gesteuert? So, und das ist natürlich, was das hat, war auch eine, für die Manifeste selber auch eine gewisse notwendige Pragmatik, welche Kirchen kann sie überhaupt nutzen, über den Zeitraum auch, weil manche Kirchen, da ist zwar klar, dass sie vielleicht nicht dauerhaft genutzt werden, zum Beispiel, aber da lässt sich das dann zum Beispiel schlecht vereinbaren, damit das da halt eben doch regelmäßig die Messe ist. Ne? Weil du kannst ja manchmal kann man die Kunst wegräumen, aber vielleicht auch nicht jede Woche. So, das waren so Entscheidungen für die manifeste Orte selbst. Und auch ein bisschen so der Bezug zu den Nachbarschaften, denke ich zumindest, weil das ist ja das, was in dieser Vision von dem Josep Bohigas rausgearbeitet wurde, dass eben dass diese Kirchen ja wirklich in diesen Nachbarschaften eine Rolle spielen kann. Und viele der Kirchen sind ja eher dezentral. Das finde ich, das unterstreicht es auch nochmal, diese Frage. Und bei den Manifesta 16-Plus-Projekten, da hat man sich ja quasi mit einer Kirche beworben. Also diejenigen, die sich da mit einer Projektidee beworben haben, die hatten entweder kannten die Kirche oder haben vorgeschlagen, dass man die nutzt. Und auch gesagt, ja, manche mussten noch mit den Kirchengemeinden reden, andere hatten das schon gemacht. Und da kam es dann eher so zustande. Da haben wir in der Auswahl eher geguckt, wo sind denn diese Kirchen und diese Orte und auch versucht darauf zu achten, weil damals dann schon klar war, wo die drei großen Cluster sein werden, auch zu schauen, dass eben auch in den anderen Ruhrgebietsstädten definitiv auch noch Projekte sind, ne, die dann eben nicht Bochum, Gelsenkirchen, Essen und Duisburg abdecken.
Ja, also ich finde, das ist jetzt zumindest ganz gut gelungen. Das gab es natürlich, kannst du dir vorstellen, auch im politischen Raum Diskussionen. Muss das wieder die Stadt sein? Kann nicht die Stadt auch noch irgendwas haben? Mein Empfinden ist zumindest, dass es jetzt ziemlich gerecht das Ruhrgebiet in weiten Teilen abdeckt. Vielleicht eine triviale Frage, aber was hast du einen Liebling, den du verraten darfst?
Ja, ich meine, ist ja meine Meinung, ne? Also ich mag ja wirklich sehr gerne die St. Bonifatius in Bochum. glaube ich. Genau, das ist, die Kirchen haben oft die gleichen Namen auch, aber St. Bonifatius gibt es gar nicht so häufig. Und einmal, das ist so eine Backsteinkirche auch und die ist so mit so achteckigen, also so sehr eckig und die ist auch schon verkauft, die gehört einem Bäcker, einer Bäckerei. Und das ist so eine total, also ich finde es eine total super Situation, weil vorne ist die Bäckerei, die ist auch sehr gut besucht, die hat auch so einen Außenbereich, dann gibt es da so einen kleinen Teich mit so einem kleinen Mini-Wasserfall. Cool. Und dann geht man darüber auf die Kirchenvorzüge in diese Kirche rein. Und die ist einfach architektonisch toll, also viele der Kirchen sind architektonisch wirklich toll, da finde ich auch noch mehr super. Und ich finde, die liegt klasse in der Nachbarschaft und wir haben ja auch in der Uni so uns ein bisschen mit ein paar von diesen Kirchen auch beschäftigt und auch ein bisschen mit Studierenden dran gearbeitet. Und dort hatte zum Beispiel der Studierende das immer so ein bisschen als Klostergarten gelesen. Also wenn man das mal ein bisschen weiter fasst, nicht nur die Kirche anschaut, sondern er hat gemeint, so die Kirche mit schon diesem Wasserspiel und den Garten drumherum und drumherum sind eigentlich so ein paar Zeilenbauten, die aber sehr viel Grün haben. Und wenn man das mal so als einen Raum liest, dann könnte das eigentlich wie so ein ruhiger, kühler Erholungsraum sein, auch mit diesen ganzen Grünräumen, die jetzt natürlich auch der Zäune dazwischen haben. Ne? So, aber ja. Und das fand ich total schön als Vorstellung, wenn das wieder so einen, also wenn man das auch mal ein bisschen größer liest. So. Mhm. Und auch von der Ausstellung her finde ich es toll. Ich glaube, die hat der Gösel Doktor kuratiert. Und da sind viele Arbeiten drin von Künstlerinnen, die teilweise sind die Arbeitsmigrantinnen gewesen, teilweise haben die aber auch hier studiert. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die immer nur wegen Arbeit gekommen sind und dann trotzdem studiert haben oder schon auch einfach wegen des Studiums hier waren. Und teilweise auch in Düsseldorf an der Kunstakademie und die wir so, glaube ich, als sozusagen so deutsche Mehrheitskultur vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben, wenn überhaupt. Also hat es oft auch aus dem privaten Besitz irgendwie überhaupt zusammengesucht. Okay. Das sind tolle Arbeiten. Und das ist auch ein toller Teil der Geschichte des Ruhrgebiets. Also sozusagen, deswegen, da finde ich, kommt das sehr schön zusammen alles.
Dann nehme ich das jetzt mal als Tipp an. Ich habe das in unserer Vorbesprechung schon kurz erwähnt. Ich werde jetzt über den Sommer, auf Instagram kann man das auch dann sich anschauen. Ich wollte jetzt mal so jeden Sonntag oder zumindest jeden zweiten, wie ich Zeit habe, an die Orte der Manifesta fahren und einfach mir das mal so ganz in Ruhe, so als würde ich gar nicht wissen, was die Manifesta ist, mir das einfach mal anschauen. Und dann ist Bochum vielleicht mal einfach mal nächster Ort. Das klang jetzt sehr verlockend. Wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil du beschreibst das so schön. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, dass die Kirchen selber, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken, fast ein bisschen herzlos mit ihren Kirchen umgehen. Ich meine, die werden jetzt nicht total zweckentfremdet, da legen die natürlich schon Wert drauf, dass da jetzt keine Ahnung, Nacktclub irgendwie drin entsteht. Aber wenn die dann einmal entweiht sind, dann ist denen relativ egal, was damit passiert. Das ist schon...
Es wirkt manchmal zumindest so und man würde sich auch wünschen, dass da wirklich ein größeres Konzept hinter wäre, außer jetzt sage ich mal, der Bezahlbarkeit. Da geht ja auch jedes Bistum und jeder Kirchenkreis auch so ein bisschen anders mit um, was die für Vorgaben gemacht haben, wie die Gemeinden, welche Handlungsspielräume die bekommen. Und ich glaube, es ist eigentlich total wichtig, weil man muss, glaube ich, wirklich anerkennen, auch wenn das erstmal jetzt christliche Gemeinden jetzt nicht die ganze Gesellschaft sind. Ne? Aber ich glaube, diese Räume sind total und auch Gebäude sind total prägend und wichtig. Mhm. Und ich glaube, es ist klar, kann man da überall Wohnungsbau irgendwie reinmachen und man kann da überall auch ein Seniorenheim raustun und so. Aber der Umgang dann ist damit schon echt manchmal oft so ein bisschen fragwürdig.
Das ist sehr laissez-faire, ja.
Ja, und da würde man sich auch wünschen, Minimum sehr, sehr gute Architektinnen zu haben, die dann das wirklich das Beste rausholen. Und aber vielleicht auch wirklich nochmal zu gucken, also man muss wir kennen das ja klassisch, ne? Preis, Outcome und so weiter. Mhm. Was habe ich da für Handlungsmöglichkeiten, dass man vielleicht wirklich nochmal drüber nachdenkt, was muss ich denn wirklich an Return haben oder so bei dem Verkauf dieser Kirchen, um vielleicht doch auch nochmal andere Konzepte zuzulassen, ja, die vielleicht eben dann vielleicht nicht ganz so monetär krass aufgestellt sind, die aber vielleicht den Ort mehr in seiner, sag ich mal, Beschaffenheit bespielen oder erhalten können und auch eine Perspektive geben können, die vielleicht auch für die Nachbarschaften was hat. Das fände ich schon sehr wünschenswert.
Und überhaupt ein Konzept. Also ich meine, manchmal hat man den Eindruck, ich will das kurz ergänzen, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich meine natürlich nicht die Gemeindemitglieder vor Ort. Die trauern alle natürlich um ihre Kirchen, wo sie vielleicht 50, 60 Jahre irgendwie ihre Kinder zur Taufe hingebracht haben. Sondern ich meine die Organisation Kirche, die das ja relativ herzlos, habe ich eben gesagt, dann bleibe ich auch dabei, manchmal abhandelt.
Ja, wobei es gibt, also genau, muss glaube ich bald mal anfangen zu differenzieren. Es gibt ja jetzt auch von der Baukultur einen Leitfaden zum Beispiel, wie man Kirchen gut transformieren kann. Es gibt auch wirklich schon diverse Sammlungen von sehr guten Beispielen, wie mir Kindergärten, Kletterhallen aber gut funktioniert haben. Ne? Ich glaube, man muss sich das auch einfach alles mal wirklich angucken und ernst nehmen, weil da ist jetzt schon eigentlich in den letzten Jahren sehr viel Wissen zu entstanden, aber ich habe manchmal das Gefühl, es kommt noch nicht an die richtigen Stellen. So, also da muss vielleicht auch noch mehr Bereitschaft dazu sein, dass die entscheiden, sich das vielleicht dem noch ein bisschen mehr öffnen oder sich dem auch vielleicht auch aktiv zu bewegen, weil sonst können wir da nichts machen. Ne? Also das ist.
Jetzt hat man mir schon vor geraumer Zeit das 25-Minuten-Schild hingehalten. Das heißt, ich soll zum Ende kommen, aber egal, das Thema ist gerade so spannend, so können wir es jetzt nicht beenden. Ich würde gerne noch zum Abschluss einmal das, was wir jetzt so besprochen haben, Manifesta, Kunst, Intervention, einmal noch da rausheben und dich fragen, als eine Frau, die sich ja wirklich wissenschaftlich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt und nochmal relativ neu auch im Ruhrgebiet ist und hier das auch offensichtlich ja versucht zu leben und zu vermitteln. Wie siehst du hier im Ruhrgebiet die Chancen, dass diese Grundidee, über die wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen haben, dass die fruchtet und dass Stadtplanung über dieses, wir müssen jetzt mit dem Bauturbo ganz schnell da noch irgendwie eine Lagerhalle bauen, eben auch hinausgeht. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber das Lächeln ist vieldeutig, sagen wir es mal so.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Also ich glaube, ich wollte gerade einmal sagen, Vernunft und Vertrauen wären so zwei wichtige Bestandteile dessen. Also weil es wird oft leider mit zwei Maß gemessen. Ne? Und zwar wird den Dingern, die vielleicht finanziell, monetär nicht so stark aufgestellt ist, oft nicht die gleiche Bedeutung zugemessen in einer Transformation wie Dinge, die sozusagen Cash produzieren oder das sehr deutlich nachvollziehbar machen oder Wohnraum schaffen oder was auch immer. So, und ich glaube, diese Bedeutung von diesen nicht materiellen Werten und manchmal auch Orten in unserer Gesellschaft, das ist sehr, sehr wichtig dafür, ist einfach sehr wichtig. Und wir müssen, glaube ich, mal anfangen, uns zu überlegen, wie wir die genauso wertschätzen können oder auch bemessen, ohne dass wir da immer so eine Nummer hinterschreiben. Ja, weil das kommt immer so, ja, wer soll es denn bezahlen? Und ich glaube, es gibt aber wirklich viele Beispiele, wo man sagt, wenn wir mal wirklich anfangen, alternativ zu denken, und da kommt die Kunst wieder ins Spiel. Ja, also wenn man sozusagen gerade diese künstlerische Intervention, die wirklich Dinge ja auch aufzeigen und erlebbar machen, wie sie sein könnten, und wo ich dann auch merke, aha, das ist ja auch der große Effekt, es könnte wirklich anders sein. Ja, das ist ja so. Und dann mal überlegt, man kann das in ganz kleinen Schritten machen. Das gibt es ja auch. Also iterative Schritte, das kennen wir ja hier eigentlich auch von der IBA Emscher Park und so. Ich glaube, da ist eigentlich ganz viel Wissen vorhanden, was man sich trauen muss, hier auch mal reinzugeben, den Dingen wirklich Zeit zu geben. Also ich glaube, dort, wo nicht viele Mittel sind, da kann ich nicht erwarten, dass das in 1 bis 3 Jahren gelöst ist. Ne? Da muss ich halt mal auf, vielleicht mal 10, 15 Jahre Geduld haben. Aber whatever, verlieren tue ich eh nichts. So, ne? Also so, das finde ich, also vielleicht muss man wirklich mit zwei Maß messen. Na, aber gleichzeitig sehr bewusst auch wissen, was das andere einem nämlich auch bringen kann und was ich dann, wenn es einmal weg ist, nicht wiederherstellen kann. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich da bewusst ist. Und dann glaube ich, also wenn wir alle da uns dem nähern können oder darauf verständigen können, dann kann das auch gehen. Also da bin ich schon fest von überzeugt. Aber ich glaube, man muss auch noch viele davon überzeugen, tatsächlich.
Das glaube ich auch, aber es war ein wunderbares Schlusswort. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier gewesen zu sein.
Ja, gerne. Dankeschön.
Danke.